Es ist Freitag, 13 Uhr und wir sind in der KW 13. Brand Trust Talks Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Markenperspektive. So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Weekly. Wir sind in der KW 13, ihr seid zurück bei eurem Lieblingswochenrückblick aus Marketing und Markenperspektive. Und natürlich habe ich ein paar schöne Themen vorbereitet. Und zwar sind es auch nostalgische Themen, die ja für sich schon auch mal ganz schön immer sind, weil sie uns so zurückholen in die schöne Vergangenheit. Früher war ja eh immer alles besser, wisst ihr ja den Spruch. Aber es gibt auch eine Neuausrichtungskampagne und zwischendurch geht es um einen Rechtsstreit. Das heißt also, viel geboten. Aber wir starten mit einem Blog von sage und schreibe drei Nostalgie-Themen. Und ich würde sagen, wir starten und zwar mit den Themen der Woche. Und da müssen wir erstmal über unseren stolzen E-Commerce-Versandhändler sprechen, nämlich Otto. Ja, nach wie vor ja einer der großen Marken in diesem Bereich, die es ja geschafft haben, auch diesen Sprung eben vom Katalog-Versandhändler hin zum E-Commerce und da nach wie vor einer der großen Adressen sind, auch weltweit. Und Otto macht jetzt ja einen neuen Claim oder kreiert jetzt einen neuen Claim, der allerdings der alte Claim ist, wohlgemerkt. Und deswegen hier schon mal das erste Stichwort, nämlich Nostalgie. Welchen Claim holt Otto jetzt raus aus der Vergangenheit? Einfach mal einen der erfolgreichsten und wahrscheinlich auch einen, der am stärksten mit der Marke verbunden war und teilweise noch immer ist, und zwar Otto, finde ich gut. Und genau diesen Claim, wie gesagt, holen sie jetzt wieder zurück. Allerdings machen sie das, und das haben sie mehrmals betont und sehr deutlich gemacht, sie machen das jetzt nicht nur aus Nostalgiegründen oder weil ihnen irgendwie nichts Besseres einfällt oder weil sie irgendwie sagen, naja, früher war irgendwie alles besser, sondern sie sagen, dieser Claim von früher, der ja sehr stark mit der Marke verbunden war und ist teilweise wahrscheinlich immer noch, der passt auch in die aktuelle Zeit sehr, sehr gut. Das heißt, also sie versuchen, diesen damaligen Claim jetzt eine neue Bedeutung zu geben und gleichzeitig zapfen sie natürlich unsere Hirne an, indem sie eben dieses Asset von damals, diesen starken, verankerten Claim zu nutzen und zu sagen, ja, Otto finde ich gut, den holen wir wieder. Da baust du, wie gesagt, auf den Strukturen in den Hirnen von früher auch auf, aber übersetzt sie ihn eben in die aktuelle Zeit. Und das haben sie, wie gesagt, sehr stark betont. Warum? Weil diese aktuelle Zeit natürlich geprägt ist von starkem Konkurrenzdruck, auch für Otto, und vor allen Dingen minderer Qualität. Und genau darauf wollen sie jetzt beziehen, dass sie sagen, dieses Thema finde ich gut und gut. Das zeigt so ein bisschen auch diesen Qualitätsanspruch, den Otto hat. Otto ist die sichere Wahl, mal so grundsätzlich mit den Händlerinnen und Händlern. Und zweitens, Otto bietet natürlich auch ein entsprechendes Niveau und eine entsprechende Qualität, was viele der Konkurrenten, wir kennen sie natürlich, eben aktuell nicht liefern kann. Und dementsprechend, ja, nutzen sie diese Idee oder laden sie eben etwas neu auf. Was auch hinzukommt und deswegen auch eine sehr gute, ja, ich sag mal, Abwehrstrategie, da überhaupt nicht das aufkommen zu lassen, dass man den Eindruck hat, die sind jetzt irgendwie in der Vergangenheit verankert und bringen jetzt etwas Traditionelles raus oder setzen sich aber nur auf Nostalgie, was auch so ein bisschen billig wäre für Otto, sondern sie bringen auch eine neue Mechanik eben genau aufgrund dessen mit, dass sie sagen, ja, das ist, wie gesagt, auch so eine weitere Abwehrstrategie, um dieses Vorurteil gar nicht anklingen zu lassen oder aufbauen zu lassen. Und zwar ist diese Mechanik dadurch gekennzeichnet, und das ist jetzt auch etwas sehr gelernt ist, dass sie dieses Thema Otto finde ich gut dann auch in mehreren Bereichen einfach übersetzen und auch nutzen. Das heißt, immer mal wieder diesen Claim in einer anderen Form auch inszenieren und bewerben und aktivieren. Und das machen sie zum Beispiel, indem sie sowas sagen wie Otto Grillsortiment finde ich gut, so in die Richtung, ne? Oder endlich gutes Grillsortiment, so immer wieder mit diesem Wort gut und finde ich gut eben zu spielen. Auch eine typische Mechanik. Und ja, zusammengefasst, also diese Aktivierung, diese neue Mechanik in Verbindung dessen der strategischen nachvollziehbaren Schlussfolgerung auf einen alten Claim zu setzen, der eben noch Strukturen bei uns hat und gleichzeitig das dann mit dem neuen und aktuellen Nährboden zu verbinden, das halte ich für eine sehr smarte Strategie. Gerade auch, ich meine, so ein Claim, der muss natürlich immer aktiviert werden und ich muss dazu sagen, mein erstes Gefühl war so ein bisschen, der fühlt sich auch so ein bisschen alt an, aber mit dieser Mechanik, mit diesem Aktivieren, mit diesem Aufladen und auch dieser Herleitung muss ich sagen, Otto, euren Claim finde ich gut. Und wir gehen zum zweiten Nostalgie-Thema und da muss ich jetzt erstmal ein Bild für euch kreieren. Also, versetzt euch mal in die 80er, 90er Jahre Werbung und dort kommt ein Klippenspringer. Ja, ihr kennt diese Phasen-Klippenspringer, die dann so aus unglaublicher Höhe teilweise dann nach unten springen, stählerner Körper und unten spritzt es so richtig. Und ja, so dieses grundsätzliche Bild mache ich mal auf. Und jetzt müsst ihr euch fragen, habt ihr denn vielleicht irgendeine Marke im Kopf, die genau dieses Bild genutzt wird? Und der ein oder andere, der entweder ein sehr gutes Erinnerungsvermögen hat, genauso stark wie ich auch Werbung liebt, oder einfach in den 80er und 90er Jahren immer noch gut verhaftet ist, der wird vielleicht an die Duschgelmarke Clif denken, weil diese Duschgelmarke Clif kommt zurück. Der hat inzwischen den Eigentümer ein paar Mal, glaube ich, gewechselt und jetzt hat ein Eigentümer eine echte Vision und sagt, hey, ich möchte Clif nicht nur zurückholen und zurückbringen in die Märkte, sondern ich will, und jetzt aufgepasst, direkt Marktführer werden. Und da greift er in die Marketingkiste, in die Kommunikationskiste und sagt, das muss ich natürlich unter Zuhilfenahme von entsprechenden Agenturen und Strategen machen, weil die müssen natürlich helfen, dabei Clif wieder zurück in den Markt zu bringen und wie gesagt, wirklich diese Marktführerschaft zu erobern. Und das machen sie, indem sie in der Tat am Anfang mal diesen Klippenspringer eben neu aufleben lassen und revitalisieren und in die Neuzeit übersetzen und deswegen natürlich in diese Nostalgiekiste greifen. Und jetzt natürlich die große Frage, ist es denn denkbar und wahrscheinlich, dass Clif mal wieder Marktführer wird in diesem Bereich? Und da muss ich so grundsätzlich sagen, ja, aber. Und zwar, erster Punkt, was ganz gut läuft, ist natürlich, diese Idee, einen Klippenspringer rauszuholen und wiederzuholen als aufmerksamkeitsstarke Initialkampagne, um so diesen Start mal zu markieren, halte ich für eine gute Idee, mal so grundsätzlich, weil da das Gleiche passiert, was ich gerade bei Otto schon beschrieben habe. Du zapfst diese Strukturen von damals an und das Interessante ist auch bei so grundsätzlicher Nostalgie-Thematik, du zapfst auch unterschiedliche Generationen an. Du zapfst sozusagen die Ausläufer an, die in den 80er und 90er Jahren, ist ja eh ein langer Zeitraum, eben Clif kennen und damals auch kennengelernt und genutzt haben und so weiter. Du zapfst aber auch Leute an, die in den 80er und 90er Jahren sozusagen erst gerade ja aufgewachsen sind, so wie ich zum Beispiel, die natürlich etwas mehr dieses Thema so am Auslaufen noch mitbekommen haben und den Klippenspringer mal zumindest sehen. Das heißt, du zapfst die an, die wirklich das Produkt wahrscheinlich genutzt haben, kennen, sehr lange auch die diese Penetration mit der Werbung mitbekommen haben und auf der anderen Seite ja zapfst du aber, wie gesagt, auch die Leute an, die vielleicht das noch nicht ausprobiert haben damals, aber vielleicht jetzt Lust haben, auszuprobieren. Dementsprechend, du kreierst so eine Aufmerksamkeit, du nutzt wieder die Strukturen von früher und das ist mal so grundsätzlich, wenn du den Sales Funnel dir vorstellst oder den Conversion Funnel dir vorstellst, ist das mal ein guter initialer Step. Das heißt, was wird passieren. Die Leute werden sich erinnern an die Marke. Sie werden sie im Optimalfall dann auch bei den Drogeriemärkten und Co. sehen. Und dann wird dieser zweite Schritt eben initiiert. Das heißt, du erinnerst dich an, da war doch diese coole Werbung mit dem Klippenspringer. Diese Marke ist offensichtlich wieder zurück. Gebe ich dir doch mal eine Chance. Und da halte ich auch den Markt grundsätzlich für so einen Markt, der so eine Austarierung ist zwischen, ja, ich sag mal, hoher Loyalität, weil klar, Duschgel, Geruch, Duft, das ist alles gewohnt. Da greifst du ja fast blind zu deinem Lieblingsprodukt. Da machst du nicht zu viele Versuche. Gleichzeitig denke ich aber auch, dass man auch mal einer neuen alten Marke in dem Sinne vielleicht auch mal bewusst eine Chance gibt. Und da kommt es jetzt dann auf den zweiten Punkt an oder auf den nächsten Schritt an. Und zwar schafft es Clif, sich nicht nur auf irgendwie Nostalgie und ein bisschen Kommunikation zu besetzen und zu setzen, sondern auch produkttechnisch ein wirklich zentral gutes, funktional tolles Produkt zu machen. Weil der Erstkäufer, der Testkäufer muss ja auch konvertiert werden, dass er sagt, ey, das kaufe ich nochmal, dann auch nochmal und nochmal. Und ich bin wirklich loyal vielleicht diesem Produkt gegenüber in Zukunft dann oder in der Gegenwart eben entsprechend. Und dementsprechend kommt es dann natürlich auf die seine Klasse an. Und dementsprechend kann ich nur den Tipp sozusagen geben, nicht nur Kommunikation, sondern auch Leistung auf Funktion liefern, gerade in der heutigen Zeit, um diese Balance herzustellen. Und dann kann ich mir schon durchaus vorstellen, wenn übrigens auch noch ein anderer Punkt dazukommt, ich glaube mich zu erinnern, dass Clif eine besondere Verpackung hatte. Ich glaube, es war so eine runde Flasche. Und wenn sie diese Verpackung auch beibehalten, in die Neuzeit bringen, auch den entsprechenden Nachhaltigkeitsstandards von heute eben anpassen und das auch noch nutzen, dann hast du einen weiteren Hingucker, weil das war schon ein Differenzierungspunkt damals. Und wenn du das alles zusammenbringst, also du nutzt Nostalgie, du machst ein funktional gutes Produkt, du hast trotzdem die Verpackung von früher, die ein bisschen ein Eyecatcher ist, dann glaube ich, kann das durchaus funktionieren, dass man sich da ein paar Markenteile holt und vielleicht ist dann die Marktführerschaft auch nicht ausgeschlossen. Und dann kommen wir zum dritten Nostalgiepunkt. Da sind wir bei Coke bzw. bei Coca-Cola und zwar nicht ganz so in der Nostalgie. Wir sind nämlich nicht in den 80er, 90er Jahren, sondern wir sind bei 2011 angekommen. Und zwar hat damals 2011 Coca-Cola ihre legendäre Share a Coke-Kampagne aufleben lassen und entwickeln lassen. Die wurde damals ja nur in Australien getestet, war dann ein Riesenerfolg. Ja, man muss sagen, jetzt nicht wirklich überraschend auf jeden Fall. Und haben es dann in 80 Ländern umgesetzt, indem sie in den jeweiligen 80 Ländern 150 der beliebtesten Vornamen auf die Flaschen gedruckt haben. Und dementsprechend war das natürlich eine riesen Individualisierungskampagne, hat natürlich damals total gut reingepasst. Damals war das Thema Individualisierung ein Megatrend auf jeden Fall, ist es nach wie vor, komme ich gleich noch dazu. Aber es war natürlich eine riesen Erfolgskampagne, auch damals schon unter dem Wachstum der sozialen Medien, dass man gesagt hat, ja, so eine Share a Coke, erstens kaufst du wahrscheinlich gerne eine Coke, wo dein Name draufsteht. Und wenn dein Name nicht draufsteht, verschenkst du sie zumindest gerne. Und das war, wie gesagt, damals natürlich eine riesen erfolgreiche Kampagne, die gut zur Marke Coca-Cola gepasst hat, so im Sinne von Happiness auch verteilen und Share a Coke führt zu Happiness-Momenten etc. Das hat natürlich sehr gut gepasst. Und jetzt holen sie diese grandiose Kampagne von 2011 wieder raus und bringen sie in die Neuzeit von 2025, revitalisieren sie auch, indem sie einerseits, muss man erstmal auf die Leistung gehen, jetzt 175 Namen im Angebot haben, nicht mehr nur 150 Namen, aber zweitens, indem sie diese Markenkampagne offline wie online leben lassen, weil es gibt auch den Share a Coke Truck, der durch 24 Städte fährt und das heißt also auch da so ein bisschen below the line auch das ein oder andere liefert. Und der nächste Punkt ist dann auch, dass du auch online das Ganze noch stärker über die sozialen Medien spielen kannst als eh schon, indem du nämlich bei Coca-Cola einen Memory ja Tool hast, also Memory, da habe ich ganz bewusst so gesagt, weil es soll Memory heißen, aber es soll auch Meme, das Wort steckt eben auch bewusst drin, weil du kannst nämlich ein Meme createn auf Coca-Cola, auf der Coca-Cola-Seite, glaube ich, wo du eben dann so Momente mit deinen Share a Coke Freunden sozusagen zu einem Meme kreieren kannst, was natürlich auch zur aktuellen Zeit passt und schon auch eine Differenzierung zur sozialen Medienstruktur von 2011 darstellt, weil damals waren Memes natürlich noch nicht ganz so groß wie aktuell. Das heißt also Coca-Cola, definitiv gute Idee, dass sie diese riesen erfolgreiche Kampagne wieder rausholen. Die wird auch heutzutage nach wie vor funktionieren, weil Individualisierung ist immer noch ein Riesentrend. Es gab natürlich viele Kopisten und Trittbettfahrer, die das ähnlich auch gemacht haben, die diesen Trend der individualisierten Produkte auch genutzt haben. Und dementsprechend wird natürlich das heutzutage auch funktionieren. Aber sie haben sich nicht nur ausgeruht auf der Vergangenheit, sondern haben auch ein bisschen was Neues reingebracht mit den entsprechenden Punkten, die ich gerade genannt habe. Von daher, ja, ganz klarer Erfolgscase wahrscheinlich, dass sie jetzt Share a Coke auch in die Neuzeit bringen. Eine Erfolgscase verzeichnen kann Jägermeister definitiv gerade nicht, zumindest was das Thema Gericht angeht, weil vor Gericht haben sie verloren gegen einen Konkurrenten, nämlich den Spirituosenhersteller aus Schwaben, Selva Negra, die mit oder ähnlicherweise mit einem Hirschen auf ihren Produkten aufwarten und deswegen natürlich eine gewisse Nähe zu Jägermeister vorhanden ist und Jägermeister dagegen geklagt hat, gegen diesen sehr, sehr ähnlichen Hirschen und gesagt hat, das ist schon sehr nah an uns dran. Jetzt haben sie an zwei Instanzen verloren und es ist auch ausgeschlossen, dass es in eine Revision geht, weil beide Gerichtsinstanzen klar gemacht haben, nee, der Hirsch von Selva Negra ist dann doch etwas anders und es gibt keine Verwechslungsgefahr bzw. keine Nachahmung, die hier zu verzeichnen ist. Jägermeister sieht das natürlich naturgemäß wahrscheinlich etwas anders, Selva Negra übrigens nicht, die von vornherein sagen, sie hatten sich eh nichts vorzuwerfen und sie finden auch, dass es durchaus ein unterschiedlicher Hirsch ist sozusagen. Aber ich muss dazu sagen, auf mich hat der Hirsch schon sehr ähnlich gewirkt, muss ich schon sagen, als ich gesehen habe. Und zweitens, ja, bei den ganzen Markendehnungen und Veränderungen der Markenarchitektur kann man gerade bei solchen Nähen oder bei solchen Symbolnutzungen dann schnell mal so ein bisschen in die Irre geführt werden, dass man dann denkt, naja, das ist vielleicht irgendwie eine andere Produktion oder ein anderer Geschmack oder was auch immer von Jägermeister. Und dementsprechend, ja, kann ich das mal grundsätzlich nachvollziehen. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, ja, das Gericht hat sehr nachvollziehbar argumentiert, weil Selva Negras Hirsch definitiv etwas anders aussieht und dementsprechend da ihrer Meinung nach keine Verwechslungsgefahr herrscht. Was können wir so grundsätzlich aus diesem Case lernen? Beim Thema Stilentwicklung geht es eben darum, dass man nicht nur ein Stilelement entwickelt, sondern auch mehrere Stilelemente nutzt, entwickelt und die wirklich durchsetzungsstark auch spielt. Das ist in dem Fall beim Thema Hirsch und oder grundsätzlich Jägermeister natürlich das Thema Farbe, die Form, der Schriftzug und da, wie gesagt, das große Learning, ruht euch nicht auf einem Symbol aus, sondern entwickelt und ergänzt neben diesem einen Thema auch weitere Stilelemente und spielt die richtig durch, damit die auch wirklich euch gehören und damit eure Marke nicht nur in einem Symbol erkennbar ist, sondern an mehreren, dann hat man eben auch eine gewisse Sicherheit auch gegenüber vielleicht einigen Nachahmerprodukten oder eben Produkten, die ein ähnliches Stilelement nutzen wie ihr selbst. Und beim fünften Thema heute geht es nicht um das Thema Nostalgie, sondern um Puma und ihre Neuausrichtungskampagne und zwar auch eine riesengroß investierte Kampagne, weil es ist die größte Kampagne aller Zeiten bei Puma. Sie toppen nochmal die letztjährige Kampagne, wo sie eh schon sehr groß unterwegs waren, um sage und schreibe 40% mehr Investitionen in Richtung Media. Und das hat natürlich ein paar Gründe. Erstens, der Konkurrenzdruck bleibt sehr, sehr hoch. Man merkt es ja, die Kleinen kommen wie Hoka und On, gerade auch im Läuferbereich, darum wird es auch gleich gehen. Und natürlich auch Adidas und Nike müssen pariert werden, weil die ja bekanntermaßen, habe ich ja hier hinlänglich auch dargestellt, weil ja die auch gerade in die Vollen gehen und voll investieren und da entsprechend ja auch gerade versuchen, ihre Plätze dominant zu besetzen. Genau das gleiche macht jetzt Puma auch, indem sie sagen, ja, wir wollen auch unseren Platz haben und auch nach wie vor besetzen. Und deswegen gehen wir da in die Vollen. Das haben sie nicht nur investitionstechnisch gemacht, sondern auch strategisch und taktisch, indem sie wirklich mal abgeleitet haben, wenn wir schon so viel investieren, da muss diese Kampagne natürlich sitzen. Deswegen haben sie anscheinend auch eine der größten Verbraucherstudien jemals gemacht, um wirklich herauszufinden, was können wir denn vielleicht da auch drauflegen. Haben auch nochmal an ihrer Markenidentität nachgeschärft und herausgekommen ist eben ein neuer, grandioser, großer Spot, der eben jetzt entsprechend ausgespielt wird. Und was ist die Idee des Spots? Es geht um das sogenannte Runner's High. Das kennt jeder, der gerne läuft, wo du so einen Punkt erreichst, wenn du richtig läufst und wenn du dich anstrengst und so weiter, wo du Euphorie und Glücksmomente und Glückshormone einfach spürst und merkst und dann denkst, okay, jetzt habe ich so eine Schwelle übersprungen beim Laufen und bin so richtig auf einer Wolke 7 sozusagen unterwegs. Das nennt man unter anderem so in dem Läuferbereich als Runner's High. Und dieses Runner's High ist auch grundsätzlich jedem, steht eben sozusagen zur Verfügung und viele haben es wahrscheinlich auch erreicht. Und genau deswegen möchte sich Puma auch da drauf setzen, dass sie eben sagen, wir sind die Marke, die dieses Runner's High natürlich mit unseren Produkten sozusagen auch auslösen können. Und das haben sie gerade in dieser Verbraucherstudie und in dieser Befragung herausgefunden, dass dieses Runner's High eben eine Möglichkeit ist, als Emotion sich da drauf zu setzen und dadurch nochmal Relevanz zu erzeugen und auch deutlich zu machen, ja, wir stehen dafür, beziehungsweise wir können das erzeugen und das ist etwas, was du bei uns eben erleben kannst. Und wie haben sie das gemacht? Indem du unterschiedliche Menschen in diesem Video siehst, die offensichtlich das Runner's High erreichen, also von Mutter und Vater, die den Kinderwagen beim Laufen eben schieben, bis hin zu Leuten, die zur Arbeit laufen oder eben Leuten, die morgens oder abends einfach Sport machen und laufen gehen. Also grundsätzlich, dass die alle dieses Runner's High erleben und erreichen können. Und das zeigt natürlich deutlich, ja, Puma möchte da offensichtlich für alle da sein, möglichst eine Breite ansprechen und eben deutlich machen, wir sind die Marke für jedermann oder jede Frau, haben da also nicht irgendwie so eine Elite im Blick oder gehen irgendwie so eine ganz bewusste Spezifik rein oder ähnliches, sondern das Runner's High kann eben jeder erreichen. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt innerhalb des Cases und der Kampagne ist es so, dass Afro Man, Because I Got High, ihr kennt das vielleicht, dieses Lied, dass das da drunter gelegt wurde und deswegen natürlich auch dieses Thema High und Runner's High eben bespielen und untermalen soll. Und ein dritter Punkt, der ganz interessant ist bei der Kampagne ist, dass sie mit dem Thema Laufen beginnen und auch schon klar gesagt haben, das Thema Basketball, Teamsportart, Fußball und auch die Testimonials, die man natürlich bei Puma kennt. Und das muss ich dazu sagen, Puma setzt bei diesem Spot eben auf keine Testimonials, sondern auf Allerweltsleute sozusagen. Und diese ganze Testimonial-Fokussierung wie auch Team-Fokussierung soll im nächsten Schritt eben passieren. Und ja, was halte ich jetzt von dieser grundsätzlichen Kampagne? Ich muss sagen, für mich war die Herleitung, die Strategie und die Taktik dahinter total klasse, muss ich echt sagen. Gute Idee, auch schön, dass man sich so klar damit auseinandersetzt und jetzt einfach nicht so einen Schnellschuss macht, gerade bei dem Investment, was dahinter steckt. Aber als dann Afro Man, Because I Got High, dann dazu gespielt wurde, hatte ich, als ich erstmal das gelesen habe und gesehen habe, worauf läuft es denn hinaus, was liefert Puma dann, da hatte ich dann so eine Fallhöhe, so einen Bruch gespürt, wo ich gedacht habe, ja, das ist irgendwie nicht so richtig passend, weil dieses Thema Runner's High bietet natürlich eine sensationelle Emotion, die ja sehr, sehr stark ist, die eben sehr spezifisch ist, die jeder eben schon mal gefühlt und gespürt hat und dann, ja, da so diesen Bruch herzustellen, das so ein bisschen, wie soll ich sagen, zu banalisieren sozusagen, das hat mich ein bisschen überrascht. Ich verstehe die Strategie dahinter. Erstens macht man es dadurch eben sehr, ja, banal, trivial, dadurch sehr breit. Du gehst eben nicht in diese Elite rein, weil du hättest natürlich diese Emotion total penetrieren können und sagen können, ja, man kennt das ja gerade von den so Extremsportlern, die das eben erreichen und von denen, die diese Schwelle schon mal überschritten haben sozusagen, die kommen ja da schnell hin. Also sie wollen eben deutlich machen, jeder kann das spüren. Und deswegen verstehe ich dann diese Banalisierung, diese Trivialisierung schon. Für mich war es einfach so ein gewisser Bruch und ich hätte, ja, also mich hat es irgendwie nicht so richtig abgeholt, weil ich gedacht habe, Runner's High, das kannst du halt total geil inszenieren. Der zweite Punkt, der vielleicht auch dahinter liegen könnte, ist, dass man auch tonalitätstechnisch und von der gesamten Aufmachung vielleicht auch einfach eine Differenzierung herstellen möchte zu dem, was man bisher so aus dem Sport, aus der Sportwerbung gewohnt ist und auch vielleicht zu den entsprechenden Tonalitäten der Wettbewerber, weil gerade Nike und Adidas sind sehr stark in dieses gewohnte Muster eingegangen, in dieses sehr monumentale, dieses sehr emotionale und da möchte vielleicht Puma ganz bewusst einen Gegenentwurf liefern. Zwei weitere Punkte sind für mich nicht ganz klar und muss ich auch kritisieren. Das eine ist mal dieses Thema Claim und Forever Faster, weil Puma hat im Zuge dieser Kampagne das Thema Go Wild als Kampagnenclaim entwickelt, aber für mich auch wiederum jetzt natürlich aus meiner Expertensicht nicht so richtig aufgelöst, wie hängt denn jetzt eigentlich Go Wild mit Forever Faster zusammen? Das heißt, sie machen das gleiche, wie Nike es gemacht hat. Da war aber vielleicht Nike so ein bisschen Bad Practice, weil sie eben auch nicht so richtig auflösen. Nike hat das ja mit der neuen Brand Anthem gemacht, dass sie nicht mehr Just Do It sagen, sondern ich weiß schon gar nicht mehr, was es da war. You Win, glaube ich, war das Thema. Und da schon gesagt haben, es gibt nach wie vor beides, aber das nicht so richtig aufgelöst haben. Und Puma macht jetzt etwas Gleiches. Das heißt, für mich ist noch nicht ganz klar, ob Puma jetzt auch einen neuen Claim hat mit dem Thema Go Wild. Und da muss ich als letzten Punkt noch sagen, ich habe dann auch nicht ganz verstanden, warum dann dieser Spot, wo es um das Runners High geht, Because I Got High irgendwie darunter liegt und warum sie dann nicht sagen, Go High. So hätte ja auch gepasst, so grundsätzlich. Aber wäre vielleicht ein bisschen Cannabis-nah gewesen und vielleicht in eine falsche Richtung abgedriftet. Aber durch Afro Man ist das eh schon in die Richtung gegangen. Deswegen hätte für mich auch Go High ziemlich viel Sinn gemacht. Hätte irgendwie auch inhaltlich gut gepasst. Und also Höhen und Höhepunkte und so weiter, die man halt dabei auch erlebt, plus im Runners High, wie gesagt. Und dann war für mich das Thema Go Wild irgendwie so ein Bruch, weil ich ihn auch nicht ganz verstanden habe in dem Zug. Aber es kann ja sein, dass sich der noch weiter, ich sag mal, kreiert und auflöst, wenn jetzt die weiteren Flights kommen, eben zum Thema Testimonial und Teamsportarten. Ja, in dem Sinne entlasse ich euch aber mal ins Wochenende und bin gespannt, ob ihr das Runners High am Wochenende bei der ein oder anderen Sportaktivität eben erleben werdet. Wenn nicht, dann wünsche ich euch trotzdem ein schönes Wochenende und natürlich einen guten Start in die nächste Woche. Macht's gut, bis dann. Ciao.